Wissenswertes über geistliche Segnungen. Und da fange ich jetzt mal mit etwas Speziellem an, und zwar mit 1. Korinther Kapitel 2, Vers 6 bis 12. Also wir haben das jetzt den ersten Teil und dann blätter ich um. Das ist ein Abschnitt des Apostel Paulus, und das ist ja so, wenn man die Bibel liest, man liest und man liest, und wenn man dann mal hängen bleibt und man sagt, nein, ich möchte jetzt diesen Abschnitt oder dieses Kapitel oder dieses Bibelbuch wirklich mal ganz intensiv lesen. Mir sagte kürzlich jemand, ich habe den Römerbrief jetzt mal dreimal hintereinander gelesen. Und dann bleibt man auch stecken und dann überlegt man, Mensch, was ist da eigentlich gemeint? Und dann gehen einem so die Tiefen und die Größen göttlicher Segnungen auf. Und sowas haben wir jetzt auch hier in diesem Text, und den lese ich jetzt Abschnitt für Abschnitt vor und sage dazu so einige Gedanken. Also, es geht los. Wir reden allerdings Weisheit unter den Gereiften, aber nicht die Weisheit dieser Weltzeit, auch nicht der Herrscher dieser Weltzeit, die vergeht. Also Paulus sagt schon einmal, er stellt fest, hört mal Leute, was wir euch sagen, das gibt es in dieser Welt nicht. Wir haben euch eine Botschaft zu verkündigen, die ist himmlisch, die kommt nur von oben, die kann sich kein Mensch auf dieser Erde ausdenken. Sollten die Menschen noch so klug sein, noch so weise, Wissenschaftler und Mediziner und Philosophen, da kommt keiner dran. Vers 7. Sondern wir reden Gottes Weisheit, und jetzt kommt es, im Geheimnis. Also jetzt sagt Paulus, geht noch einen Schritt weiter, hört mal Leute, das, was wir euch verkündigen, das ist nämlich etwas ganz Besonderes dahingehend, dass es ein Geheimnis ist, ein göttliches Geheimnis. Und da kommt kein Mensch an, geht nicht. Sondern wir reden Gottes Weisheit im Geheimnis, die Verborgene, die Gott vor den Weltzeiten zu unserer Herrlichkeit vorherbestimmt hat. Ja, kannst du das fassen? Kannst du das fassen? Diese Weisheit, diesen göttlichen Ratschluss als ein Geheimnis Gottes für dich, das hat er im Herzen bewahrt, um es dir zu schenken. Und erst mit der Zeit offenbart. Vorher konnte das keiner verstehen. Und das schreibt er jetzt auch in Vers 8, die keiner der Herrscher dieser Weltzeit erkannt hat. Denn wenn sie sie erkannt hätten, so hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. Ja, da muss man mir, das ist doch fast schon Ironie. Also Paulus will damit ausdrücken, hört mal Leute, wenn die Herrscher dieser Welt, die Fürsten dieser Welt, also ich sag jetzt mal damals die religiösen Führer Israels oder auch Pontius Pilatus oder so oder Herodes, wenn die oder der Teufel sogar die himmlischen Sphären der Fürsten und Herrschaften, wenn die auch nur erahnt hätten, was Gott aus dem Tod seines Sohnes Jesus Christus für die Welt bereitet hat, dann hätten die gesagt, Finger weg, bloß nicht töten. Die haben gedacht, wir bringen den um und ist die Sache erledigt. Aber was dann, ist eine regelrechte geistliche Segensexplosion, die da entstanden ist. Immer mehr und immer tiefer. Ja, und da schlägt er dann weiter und sagt, sondern wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben. Jetzt meinen wir immer automatisch, ach, da ist der Himmel mit gemeint. Im Himmel, was kein Auge gesehen hat, was kein Ohr gehört hat, was in keines Menschen Herzen gekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben, stimmt auch, aber nicht in erster Linie. Sondern Paulus, wir müssen ja den Kontext lesen, Paulus bezieht das auf die Offenbarung, die er empfangen hat, die ein Geheimnis gewesen ist, die verborgen gewesen ist, die die Weisen dieser Welt nicht erkennen konnten. Und da sagt er jetzt, das, was ich euch bringe, was ich euch verkündige, was wir Apostel euch darlegen, ja, hat noch kein Auge gesehen, ist in keines Menschen Herz gekommen. Was Gott bereitet hat, denen, die ihn lieben, und das sind dann all diese Fülle der Segnungen, die er uns in Jesus Christus geschenkt hat. Da muss ich wieder an das wunderschöne Lied denken und überhaupt an die Lieder. Und dann Vers 10, uns aber hat es Gott offenbart durch seinen Geist, denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Also das ist so etwas Besonderes, dass man es nur durch den Geist erkennen kann. Und das vornehmlich in erster Linie ist es den Aposteln offenbart worden und die legen es uns dann dar, dass auch wir es verstehen können, aber auch nur durch den Geist. Ist ja interessant, da können ja noch so intelligente Nobelpreisträger sein. Wenn die Bibel lesen, können die nichts mit anfangen. Verstehen die nicht. Kann nur der Geist die Erleuchtung schenken. Vers 11. Denn wer von den Menschen kennt die Gedanken der Menschen als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist, so kennt auch niemand die Gedanken Gottes als nur der Geist Gottes. Und jetzt Vers 12. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist. Und jetzt kommt es. So, dass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Sehen Sie, das ist es, wenn man mal wirklich versucht, nicht nur zu lesen, sondern zu graben und zu versucht zu verstehen, Herr, was hast du denn hier gesagt? Schon allein in diesen 6 Versen so eine Tiefe, so eine Fülle. Sprengt hier alle Ketten. Ja, gut. Jetzt wundern Sie sich vielleicht, warum hat denn der Samuel Ziegler Lukas Kapitel 15 geredet, die Geschichte, das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Erst einmal, das war fantastisch, also das muss ich einfach nochmal lesen, Samuel, das hat mich so bewegt. Ein siegreiches Leben als Christ ist eine Serie von Neuanfängen. Schön, ne? Das macht das Sündigen nicht leicht, aber das gibt uns Mut, immer wieder aufzustehen und umzukehren zu unserem großen Herrn. Und das hat ja der verlorene Sohn auch erlebt, in wunderbarer Art und Weise. Und ich möchte jetzt heute Morgen, weil es gibt ja so viele Segnungen in der Bibel, die kann man ja gar nicht jetzt, damit könnte man ja eine ganze Bibel, einen ganzen Bibelmonat wahrscheinlich mit verbringen. Aber ich möchte jetzt einfach mal die Geschichte des verlorenen Sohnes aufgreifen und da so ein paar Punkte, die ihm geschenkt wurden, nehmen und geistlich anwenden auf uns. Das kann man nämlich wunderschön. Aber zuerst muss ich mal sagen, der Herr Jesus ist ja auch der Erzähler gewesen, oder? Der Autor, zumindest mündlich. Also seine Gleichnisse, bleiben wir jetzt mal hier stehen, alleine bei dem Gleichnis des verlorenen Sohnes. Man sagt, die Erzählkunst übertrifft weltliche Literatur. In so einer Kürze, so eine Spannung reinzubringen, so eine fesselnde, interessante Erzählung da weiterzugeben mit Gegensätzen, mit Emotionen, mit geladener Spannung, Da kann man nur staunen. Also in diesen ja verhältnismäßig wenigen Versen, vielleicht ein halbes Kapitel oder ein Drittel Kapitel vom Kapitel 15, ja, so eine wunderbare Geschichte zu erzählen. Ich meine, da ist der Sohn, ja, der alles verprasst und dann verloren geht sozusagen in der Fremde im Ausland und dann nimmt er sich vor in seinem Herzen, weil er kann einfach nicht mehr, er ist am Ende und er sagt, nee, für mich gibt es nur eins, ich muss zurück, ich kann auch nicht, und er nimmt sich dann vor und er sagt, das ist mir klar, ich kann kein Sohn mehr sein, ich kann nicht mal Sklave sein meines Vaters, ich kann nur Tagelöhner sein, der eventuell mal einen Tag arbeiten kann und dann mal eben nicht. Also mehr ist für mich nicht drin. Und da kommt der nach Hause und da ist der sowas von überrascht. Da kommt ihm doch der Papa entgegengelaufen. Wissen Sie, was das bedeutet? Heute, gut, aber damals, dieser Vater hier, dieser Papa, das war ein reicher Mann, sagen wir mal, vielleicht ein Adliger, ein riesiger Gutsbesitzer. Ja, die liefen doch nicht den Leuten entgegen. Man musste ihnen entgegenlaufen. Und wissen Sie, und wenn man damals, wenn man da gelaufen ist, die hatten ja lange Gewänder an, ja, da mussten die Gewänder, mache ich jetzt nicht, ja, aber die mussten die hochbinden. Die mussten die hochbinden, dass man die Beine sah. Das war nicht üblich für einen feingestellten Mann. Und da lief der seinem Sohn entgegen und fällt dem um den schweinestinkenden Hals. Und der Sohn hatte sich so viel vorgenommen, Papa, er hat das auswendig gelernt. Ich habe gesündigt gegen dich und gegen den Himmel und ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein, aber mach mich doch zu einem deiner Tageshöhner. Das wollte er sagen und er kommt und er will vielleicht gerade so, ist er schon angenommen. Ist er schon angenommen? Er ist schon zu Hause und hat noch nichts gesagt. Aber er ist umgekehrt. Das ist er. Umgekehrt ist er. Und der andere Sohn, der war ja dann bockig, ne? Hat sich zurückgezogen und guck mal, dann heißt es in Vers 28, er wollte nicht hineingehen. Sein Vater aber ging zu ihm hinaus. Wissen Sie, was Liebe ist? Liebe kann überwinden. Liebe kommt einem immer entgegen. Immer. Und wer das nicht kann, der liebt nicht. Da kann er noch so ein frommes Gesicht aufsetzen. Wer nicht überwinden kann, kann noch so viele Bibelverse wissen. Wenn er nicht überwinden kann und den anderen entgegengehen kann, der liebt nicht. Und dann heißt es, ja, der Vater sagt einfach nur, denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden, er war verloren und ist gefunden worden und sie fingen an, fröhlich zu sein. Wann wird ein Mensch fröhlich? Wenn er nach Hause findet, wenn er zu Jesus findet, dann wird ein Mensch fröhlich. Dann beginnt die Freude, auch in traurigen Tagen. Und natürlich ganz besonders, jetzt gehen wir mal einen Blick weiter, wenn man dann von dieser Erde weggenommen wird und zum Vater gebracht wird, nach Hause kommt, dann beginnt ein ewiges, fröhliches Fest. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Da war eine Fröhlichkeit beim Vater, dann war da natürlich die Fröhlichkeit beim Sohn und dann ist ja da auch die Fröhlichkeit der Engel. Der Herr Jesus sagt das ja, ich glaube, dreimal in diesem ganzen Kapitel 15, in drei verschiedenen Gleichnissen. Es ist Freude vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. Himmlische Freude. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Ja, zur Entspannung zwischendurch. Sie kennen ja vielleicht die Geschichte, dass es gibt eine moderne Angleichung zu der Geschichte des verlorenen Sohnes. Ich weiß nicht, ich denke, viele von Ihnen kennen das, aber macht nichts. Ich erzähle sie trotzdem. Da war also ein junger Mann, der saß im Zug und der fuhr da irgendwo hin. Und ihm gegenüber saß ein älterer Herr. Und der ältere Herr, dem fiel einfach nur auf, Mensch, dieser junge Mann, der ist ja sowas von nervös. Er steht auf, guckt aus dem Fenster, setzt sich wieder hin, guckt weg und senkt seinen Kopf und hebt ihn wieder. Also der zittert ja fast und so. Und nach einer ganzen Zeit fragt dieser Fahrgast den jungen Mann, hören Sie mal, entschuldigen Sie bitte, aber was ist denn mit Ihnen los? Sie sind ja sowas von nervös und aufgebracht. Und dann sagt der Junge, ja wissen Sie, ich erzähle Ihnen kurz meine Geschichte. Ich bin von zu Hause weggelaufen und ich bin dann auf schiefe Bahn gekommen und schlussendlich bin ich ins Gefängnis gelangt. Ich habe meine Eltern bitter enttäuscht, meine Freunde, alles, was es gab, habe ich bitter enttäuscht. Und jetzt komme ich aus dem Gefängnis zurück. Ich hatte auch von mir aus keinen Kontakt mehr zu meinen Eltern. Ja, wo soll ich hin? Und dann habe ich meinen Eltern einen Brief geschrieben und sie gefragt, darf ich wieder nach Hause? Und wenn ja, wir haben einen großen Birnbaum im Garten und die Schiene hier vom Zug, die fährt an unser Grundstück vorbei. Und wenn ihr mich wieder annehmt, wenn ich zu euch kommen kann, dann hängt doch bitte einen gelben Faden oder ein gelbes Tüchlein wie so ein Taschentuch in den grünen Birnbaum, damit ich das sehe und dann eben weiß, ich kann nach Hause. Und wenn nicht, ja, dann fahre ich einfach weiter und steige irgendwo anders aus. Und er sagt, ich bin so nervös, wir kommen diesem Grundstück immer näher, ich halte es nicht aus. Und dann sagt der Reisegast, er sagt, wissen Sie was, bleiben Sie ganz ruhig, machen Sie die Augen zu, ich guck für Sie nach draußen. Ja, und dann, okay, machen wir. Und dann kamen sie immer näher und auf einmal sagt dieser ältere Herr, ach junger Mann, Sie können ruhig die Augen aufmachen, schauen Sie sich mal den Birnbaum an. Und hing der ganze Birnbaum voll mit gelben Luftballons. Luftballons. Eine bekannte Geschichte, ich weiß, aber sie bewegt so, sie bewegt. Und ich denke, das sind alles Geschichten, die sind entstanden durch die Erzählkunst unseres Herrn Jesus Christus. Ja, gehen wir den Abschnitt mal durch des verlorenen Sohnes, wie er nach Hause kommt. Und da haben wir als erstes, haben wir da einfach den Vater. Wir hatten gelesen in Vers 20, und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Als er aber noch fern war, muss der Vater jeden Tag Ausschau gehalten haben, ne? Gott sucht dich, steht hier oben auf unserer Zionsall. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und wurde innerlich bewegt und lief hin, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Ich sagte ja, der junge Mann hat da noch gar nichts sagen können und war schon wieder zu Hause. Es gibt einen schönen Vers im Neuen Testament, 2. Korinther 1,3. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes. Das ist unser Herr. Ich weiß nicht, wenn wir dann mal, das erlebt ja ein Mensch, wenn er als Sünder umkehrt und den Namen des Herrn Jesus Christus anruft und nun Gott sein Vater wird, dann erlebt er die ganze Barmherzigkeit Gottes. Weißt du, Gott ist Liebe. Nicht hat Liebe, tut lieben, liebt. Das ist sein Wesen. Gott ist Liebe. Er kann gar nicht anders. Und jede Liebe, alles was lieb ist, hat seinen Ursprung in ihm. Und wie wird das einmal sein, wenn wir dann in dem Himmel ankommen? Das merkt ein Mensch, wenn er hier schon durch Buße zurückfindet zu Jesus Christus, zum Vater. Aber dann nehmen wir mal an, wir werden eines Tages auferstehen, entrückt. Es ist interessant, dass der Himmel eigentlich weniger an sich beschrieben wird, als vielmehr wird Gott immer wieder beschrieben. Seine Größe. Und das heißt in Bezug auch Entrückung und Wiederkunft Jesu, dem Sinn nach, wir werden alle Zeit bei dem Herrn sein. Wir werden ihn sehen, wie er ist. Und wir werden ihm gleich sein. Das ist es. Die Gemeinschaft mit Gott in der Ewigkeit, in seinem Zuhause, das wird ein riesiges Fest. Von daher ist es auch interessant, das ist mir mal aufgefallen, Achtung, manche sind jetzt enttäuscht, aber ich wüsste jetzt nicht, dass uns die Bibel ganz, ganz klar erklärt, dass wir uns gegenseitig im Himmel wiedererkennen würden. Ich zweifle nicht daran. Aber manche sind ja auch froh, wenn sie sich nicht wiedererkennen. Ja, kann ja auch sein, oder? Leider. Aber es ist so, dass das also die Bibel nicht so ganz konkret nennt. Aber sie sagt uns immer, wir werden ihn sehen. Wir werden ihn sehen. Wir werden ihn sehen. Und das füllt die Ewigkeit aus. Wir werden einheimisch beim Herrn sein. Wir werden Hausgenossen Gottes sein. Jede Trennung ist aufgehoben. Wir werden im Verbund einer Familie leben. Und darum sagt doch mal der Psalmist, der sagt in Psalm 87,7, und sie singen beim Reigen, alle meine Quellen sind in dir. Alle meine Quellen sind in dir. Kennen Sie den schönen Schweizer Ort Lauterbrunnen? Ihr Deutschen, ich mache euch jetzt mal eifersüchtig. Kennen Sie den schönen Ort Lauterbrunnen? Der heißt so, weil da gibt es Lauterbrunnen. Ja, Lauterbrunnen heißt Lauterbrunnen, weil da gibt es so viele Brunnen. Ne? Nämlich, man sagt, 72 Wasserfälle. Stellen Sie sich das mal vor. Ja, da können Sie Niagara-Fall vergessen. Foz de Iguaçu. 72 Wasserfälle hat die Schweiz im Lauterbrunnen. Und da ist einer, der heißt wohl, ich weiß nicht, ob ich das richtig sage, Staubbachfall. Ja, bekannt? Staubbachfall, ja. Und darüber hat Goethe sogar ein Gedicht geschrieben. Naja, warum sage ich das? Alle meine Quellen sind in dir jetzt, nur in dieser Anlehnung daran, Gott wird alles ausfüllen. Alles. Und dann sagt ja auch der Sohn, nachher kommt er zu seinem Bekenntnis, und das ist jetzt der zweite Punkt, das neue Gewand, das er bekommt. Er kommt dann endlich zu seinem Bekenntnis, aber erst viel später, da war er ja schon wieder angenommen, umarmt vom Papa, aber dann gibt er eben doch noch sein Bekenntnis. Und interessant ist, dass der Vater da gar nicht so sehr drauf eingeht, ja? Wie vielleicht mancher Vater oder hochgestellte Persönlichkeit, Gutsbesitzer und sagt, naja gut, mein Sohn, ja, komm mal in mein Büro, ja, und dann sitzt er da hinter seinem großen Schreibtisch, verstehst du, und du musst da vorstehen, nicht wahr? Und dann sagt dir der Papa, naja gut, also du weißt ja, was du da gemacht hast. Ich meine, ich nehme dich wieder an, du kannst auch wieder mitarbeiten und so weiter. Aber hab ich dir nicht gesagt, wo du landest, wenn du machst? Ja, kennen wir das? Nein. Er geht da gar nicht richtig drauf an. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Der Vater aber sprach zu seinen Knechten, bringt schnell das beste Gewand her und zieht es ihm an. Und wissen Sie was, jetzt kriegt der Sohn ein besseres Gewand, als er je besessen hat vorher. Bringt ihm das beste Gewand. Das ist eigentlich das Gewand des Erbes. Bringt ihm das beste Gewand. Und das tut Gott immer. Er gibt uns immer mehr, als wir verloren haben. Schauen wir das Paradies an. Wir haben das Paradies verloren. Am Ende gibt es einen neuen Himmel, eine neue Erde, ein neues Paradies und so weiter. Und wenn man einmal anschaut, was die Bibel über dieses neue, ewige Paradies zu sagen hat, das stellt das Erste in den Schatten. Vollkommen. Das ist immer das Prinzip Gottes der Wiederherstellung. Bringt ihm schnell das beste Gewand. Ja, was ist denn das beste Gewand, das ein Mensch bekommen kann? Jesus Christus. Mein Kleid, gibt doch da auch ein Lied, ne? Oder mein Kleid und Ehrenkleid. Ja. Aber ihr wisst, was ich meine. Und das ist auch das, was Israel braucht. Wir reden in diesen Tagen viel über Frieden und Notwendigkeit von Frieden und Hass. Aber sowohl Freund als Feind, das ist es hier, Jesaja 61, 10. Hoch erfreue ich mich in dem Herrn, meine Seele frohlockt in meinem Gott, denn er hat mich bekleidet mit Kleidern des Heils, den Mantel der Gerechtigkeit mir umgetan. Das ist es, was Israel braucht, und erst dann kriegt es Frieden. Jetzt gibt es aber auch einen schönen Vers für uns, die wir nicht aus Israel sind, Galater 3, 27. Denn so viele ihr auf Christus getauft worden seid, ihr habt Christus angezogen. Also das ist ja so, man zieht Christus an, man glaubt an ihn, man nimmt ihn als Erlöser, akzeptiert man ihn. Das ist eine große Gnade, die Gott uns schenkt, und dann wird seine Gerechtigkeit zu deiner Gerechtigkeit. Seine Position wird zu deiner Position. Sein Friede wird dein Friede. Du hast alles in Christus. Wenn du Christus angezogen hast, dann bist du in ihm eingehüllt. Eines der Hauptthemen des Apostel Paulus in seinen Briefen ist die Betonung der Bedeutung, in Christus zu sein. Das ist eins seiner Hauptthemen. Und da darf ich Ihnen ein Buch vorstellen. Das Paulusbuch, das gibt da ein wenig Einblick und ist noch lange nicht ausgeschöpft. Aber wenn Sie sich etwas Gutes tun wollen, gehen Sie doch nachher an den Büchertisch und schauen Sie mal. Wir haben ja da den Korintherbrief eben gelesen am Anfang, da haben wir ja schon festgestellt, Mensch, was der Mann da offenbart, das ist ja unglaublich. Und da gibt es ja noch viel, viel, viel mehr. Kommt ja keiner mit. Und das Buch möchte da ein bisschen einführen, das besondere Evangelium von Paulus. Ja, ich sagte, und er betont eben unter anderem auch immer wieder diese Bedeutung von, was heißt es, in Christus zu sein, in Christus zu sein. Ich möchte jetzt nur einen Vers von, ach, einer Fülle, ja, 1. Korinther 1, 30, aus ihm aber seid ihr in Christus Jesus, der uns geworden ist, Weisheit von Gott und Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung. Er ist alles, wenn du in ihm bist. Dein Kleid. Jemand meinte sogar, das kommt nicht von mir, ein Autor meinte, das sei das weitläufigste und tiefgründigste Thema der Briefe des Apostel Paulus. Die Betonung der Bedeutung, in Christus gekleidet zu sein. Ja, da war eine amerikanische Reisegruppe unterwegs, so ein bisschen ältere Leute, und die wollten so gerne mal den Grand Canyon besuchen. Und dann waren sie unterwegs mit Reisebussen, sind sie dann da gefahren und irgendwo kamen sie dann an und dann stiegen sie aus und dann guckten sie sich um und dann haben sie gedacht, ja komisch, hier stehen ja gar keine Hinweisschilder, wie es zum Grand Canyon geht. Und dann stand da so ein Ranger und dann haben die den Ranger angesprochen und haben gesagt, entschuldigen Sie bitte, Herr Ranger, aber können Sie uns erklären, wo es hier zum Grand Canyon geht? Und dann muss der Ranger lachen und sagt, hören Sie mal, Sie stehen mittendrin. Sie stehen mittendrin. Der Grand Canyon ist 2000 Meter tief. Der ist 30 Kilometer breit und 450 Kilometer lang. Und da fragen Sie, wo geht's denn hier zum Grand Canyon? Und suchen Schilder. Ja, was will ich damit sagen? Manche wiedergeborene Christen suchen Jesus irgendwo und wissen gar nicht, dass sie sich in ihm befinden. Und er ist so unerreichbar groß. Das nächste, das dem Jungen geboten wird, ist der Ring. Zieht es ihm an, also das Kleid, und tut einen Ring an seine Hand. Vers 22. Ring ist immer im Alten Testament und auch in der Frühzeit, im Mittelalter, ist immer ein Beispiel gewesen oder gleichbedeutend mit einem Siegel. Man hat ja früher mit so Siegelringe Briefe oder irgendwie Dokumente versiegelt, ja? Meistens mit so rotem Wachs oder dergleichen. Zum Beispiel der König Darius, der versiegelte mit seinem Ring die Tür oder den Stein zur Löwengrube Daniels, in der der hineingeworfen worden ist. Und im Mittelalter, wenn ich mich nicht irre, hat man dann das so entwickelt, dass ein Ring als Zeichen für Treue und ein Unterpfand der Liebe steht. Das ist auch der Ehering. Das bedeutet nichts anderes als, du gehörst mir und ich gehöre dir. Fertig. Und das ist das Zeichen. Darum sagt die Frau im Hohelied mal in Hohelied Kapitel 8, Vers 6, lege mich wie einen Siegelring an dein Herz, wie einen Siegelring an deinen Arm. Steht also auch für die Gabe des Heiligen Geistes. Es wird oft so verwendet, betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, durch den ihr versiegelt worden seid für den Tag der Erlösung. Weil wir versiegelt sind, wollen wir ihn nicht betrüben. Wir wollen ja als Täter dem Wort Gottes gehorsam sein. Waren werden versiegelt. Haben wir schon öfters gesagt, wenn jetzt zum Beispiel von Dänemark bis nach Spanien, da wird ein Güterzug, fährt Transitlinie Deutschland, Schweiz etc., Italien und so weiter und so fort, und dann wird die Ware, eine besondere Ware wird versiegelt, da oben in Dänemark, und die darf erst in Spanien aufgebrochen werden von dem Besitzer oder einem Bevollmächtigten des Besitzers. Die Ware darf nicht angerührt werden. Die sieben Siegel in der Offenbarung. Ne? Wer kann die brechen? Nur einer. Nur einer. Ja? Jesus Christus. Es ist sein Eigentum. Oder denken wir an die 144.000 Versiegelten in der Offenbarung Kapitel 7. Die werden versiegelt und bleiben bewahrt. Es steht dann in Offenbarung Kapitel 9, Vers 4, dass dann die Gerichte über die Welt kommen, und dann wird ausdrücklich gesagt, aber beschädige nicht die Menschen, die an ihren Stirnen versiegelt sind mit dem Siegel Gottes des Vaters. Die bleiben bewahrt. Zweiter Timotheus 2,19. Doch der feste Grund Gottes steht und hat dieses Siegel. Der Herr kennt die Seinen, und jeder, der den Namen des Herrn nennt, stehe ab von der Ungerechtigkeit. Da haben wir wieder das Prinzip, wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist, darum wollen wir ihn nicht betrüben. Und hier, der Herr kennt die Seinen und hat die Siegel, und jeder, der den Namen des Herrn benennt, soll von der Ungerechtigkeit zurücktreten. Also, das sind Segnungen, das ist Wissenswertes über Segnungen, die Gott uns geschenkt hat. Der ewige Schöpfergott ist unser Vater geworden. Wir sind eingekleidet in die vollkommene Gerechtigkeit Jesu Christi. Wir sind versiegelt mit einem göttlichen Siegel für alle Zeit und Ewigkeit. Und dann kommen noch die Schuhe. Viertens, Vers 22, der Vater aber sprach zu seinen Knechten und tut einen Ring an seine Hand und Sandalen an seine Füße. Ich habe danach gelesen, es heißt, dass Sklaven damals barfuß liefen. Das war wohl normal. Also Sklaven liefen barfuß. Und der junge Mann sagt, ich bin ja nicht mal wert, ein Sklave zu sein, höchstens ein Tagelöhner. Ein Sklave, der hat wenigstens ein Dach über dem Kopf, der hat wenigstens ein Zuhause, der ist wenigstens versorgt, der kriegt Essen und Trinken, vielleicht noch ein kleines Taschengeld oder so. Aber Tagelöhner, der hat heute Arbeit, ob ich morgen Arbeit habe, weiß ich nicht. Der ist ja fast noch ärmer dran. Aber der Vater sagt, zieht Sandalen an seine Füße. Was bedeutet das? Er kriegt seinen Besitz zurück. Er kriegt seinen ganzen Besitz zurück. Er hat so viel verloren, mutwillig. Und er kriegt alles zurück, als er zurückkehrt. Den ganzen Besitz. Er wird wieder aufgenommen, seine Würde wird wiederhergestellt. Alles, was er ist, was er verloren hat, wird wiederhergestellt. Ein siegreiches Leben als Christ ist eine Serie von Neuanfängen. Das ist ermutigend. Sie verstehen uns richtig, ja, nicht, dass ich jetzt sündige, ich kann ja wieder neu anfangen, sündige kann ja wieder, und das ist damit nicht gemeint. Aber wir dürfen, wenn wir aufrichtig und echt sind. Da sagt doch Gott einmal im Psalm 60, 10, auf Edom will ich meine Sandale werfen. Was bedeutet das? Das bedeutet nichts anderes, das heißt, dass Gott dieses Gebiet Edom im messianischen Reich einnimmt für sich. Das ist damit gesagt. Oder wenn Gott, klingt ja immer ein bisschen geheimnisvoll, wenn Gott zum Beispiel dem Mose sagt, ich glaube, nachher ist es dem Josua auch gesagt worden, zieh deine Sandale aus von deinen Füßen oder deine Schuhe von deinen Füßen, denn der Ort, worauf du stehst, ist heiliges Land. Was will Gott damit sagen? Hör mal, Mose, zieh die Schuhe aus. Hier bin ich, der Allmächtige. Das ist meine Offenbarung. Das gehört nicht dir. Und dann ist die Rede vom Evangelium des Heils und so vielen anderen wunderbaren Dingen in der Bibel. Manche zweifeln an ihrer Gerechtigkeit, an ihrer Vergebung, an ihrer Rechtfertigung, weil sie haben jetzt so oft schon ins Fettnäpfchen getreten und sie sind vielleicht auch verunsichert von Gesetzesmenschen oder von überstrengen Leuten. Und dann haben sie Nöte und wissen nicht, ja, habe ich wirklich Vergebung, bin ich wirklich wieder angenommen? Und ja, wo findet man eigentlich den Beweis? Den Beweis, wo findet man den Beweis, den klaren Hinweis der wirklichen Vergebung und Rechtfertigung? Nicht im Gefühl, nicht in dem, was andere Menschen sagen oder ausdrücken, sondern wisse, worin der Beweis liegt, dass du gerechtfertigt bist, dass du Vergebung hast. Wir haben ja da auch ein wunderschönes Lied gesungen. In der Auferstehung Jesu. Das ist der Beweis, nichts anderes. In der Auferstehung Jesu. Römer 4, Vers 25, der unsere Übertretungen wegen hingegeben und unserer Rechtfertigung wegen auferweckt worden ist. Wenn du mal Nöte hast, Zweifel, lies dir diese Stelle und sage dir, ja, ich glaube, dass Jesus für mich gestorben ist und dass er auferstanden ist. Und das ist meine Garantie, dass ich gerechtfertigt bin. Wissenswertes über himmlische Segnungen. Und dann kommt die Auferstehung, ja, wird auch noch erwähnt, und bringt das gemästete Kalb her und schlachtet es und lasst uns essen und fröhlich sein, denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden, er war verloren und ist gefunden worden, und sie fingen an, fröhlich zu sein. Also, bevor gefeiert wurde, bevor jetzt die Feier eigentlich im eigentlichen Sinn begann, wurde erst einmal diese Feststellung gemacht, mein Sohn war tot und ist wieder lebendig. Und das ist ja mit jedem passiert, der an Jesus Christus glaubt. Wir sind mit Christus gekreuzigt, wir sind mit Christus gestorben, wir sind mit Christus auferstanden. Ein Mensch ohne Christus ist tot und bleibt tot und wird immer töter. Aber jemand, der zu Jesus gefunden hat, der ist aus den Toten auferstanden. Zunächst einmal geistlich, ja, aber auch Epheser 2, Vers 5 bis 7. So hat er auch uns, als wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr errettet und hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in den himmlischen Örtern in Christus Jesus. Wissen Sie, was so schön ist bei der ja, ist eigentlich nicht mal das richtige Wort, christlichen Religion. Ist ja keine Religion. Unser Glaube ist ja eine Person. Das ist ja die Offenbarung Gottes durch die Bibel, nicht wahr? Aber wenn ich das mal so sagen darf, das gibt es in keiner anderen Religion als in der Wahrheit Christi Jesu. Wir werden ja nicht reformiert. Wir werden auch nicht umgeschult. Wir kommen auch nicht in ein Umerziehungslager wie bei den Kommunisten. Wir werden nicht irgendwie besser gemacht. Nein, wir werden vollkommen erneuert. Du wirst aus den Toten auferweckt. Du bist ein neuer Mensch. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Und das ist jetzt geistlich passiert und das passiert dann später auch physisch. So werden wir bei dem Herrn sein, alle Zeit. Wir werden ihn sehen, wie er ist. Wir sind Hausgenossen Gottes. Und darum dann der letzte Punkt, das Festmahl. Nach der Feststellung, tot, wieder lebendig geworden, kommt die Feier. Und bringt das gemästete Kalb her und schlachtet es und lasst uns essen und fröhlich sein. Kleiner Hinweis auf die Ewigkeit. Da gibt es keine Trauer mehr. Petrus sagt mal den Leidenden, 1. Petrus 1,8, ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht. Und über ihn werdet ihr euch jubelnd freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude. Und dann trifft das auch zu, was zunächst einmal für die Dogmatik des Apostel Paulus und des Neuen Testamentes gilt, was kein Auge gesehen hat, was kein Ohr gehört hat, was in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben. Das zeigt uns die Bibel, aber das gilt dann natürlich auch für den Himmel, ist doch klar. Im Himmel erwarten uns Dinge, Sphären, da reicht die Fantasie nicht aus. Wir werden umgestaltet zum Leib seiner Herrlichkeit. Das wird unwahrscheinlich sein. Und der Apostel Paulus ringt darum, dass wir an anderer Stelle, dass wir dieses Erbe erkennen und erfassen, das wir in Jesus Christus erlangt haben. Zum Beispiel, damit ihr erleuchtet in den Augen eures Herzens wisst, welches die Hoffnung seiner Berufung ist, welches der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen. Einmal wir sind vom Vater gemacht zum Erben für Jesus Christus. Aber alles, was Jesus besitzt, wird zu unserem Besitz. Er ist unser Erbe. Warum? Weil wir Brüder, Mitbrüder Jesu Christi geworden sind. Ich habe vor einigen Wochen, ist es jetzt schon her, da habe ich so eine Botschaft gehört und dann ging es unter anderem, es ging um KI und so, ob das gut oder schlecht ist, etc. etc. Dann wurde aber der Vergleich gemacht auch zum menschlichen Gehirn. Und ich sagte, da musste ich fast vom Fahrrad. Also es gibt ja nichts, auch im Universum nicht, und auch nichts an Technik hier auf dieser Erde, das auch nur annähernd vergleichbar wäre mit dem menschlichen Gehirn. Also der hat da Zahlen genannt, irgendwie mit 18 Nullen und so weiter. Da kann man schon nicht mehr denken, also da kommt man nicht mehr hinterher und diese ganzen, wie das, die ganzen Verbindungen und so, und das wäre dann eine Strecke von 1,5 Millionen Kilometer und bumm. Also unglaublich, unglaublich, was das Gehirn, hat dann auch Beispiele gemacht, was das Gehirn kann. Ja? Und dann ist aber interessant, da habe ich mir gedacht, Mensch, Gott, Und du hast gesagt, sei Gehirn, und er war es da. Beim Norbert vielleicht ein bisschen kleiner. Ja. Nein, wissen Sie, was ich sagen will? Ich möchte sagen, können wir uns diesen Gott vorstellen, der das Gehirn geschaffen hat? Wie muss er selber sein? Wie muss seine Gegenwart sein? Wie muss sein Umfeld sein? Darum verstehe ich John MacArthur, der einmal gesagt hat, die Welt hat im Vergleich zu den Reichtümern Christi wenig zu bieten. Stimmt. Geistliche Segnungen. Oder Markus Spieker, der hat ein Buch geschrieben und dann erwähnt er auch den Apostel Paulus und so weiter und die Zeit, in der Paulus damals lebte. Und dann sagt er, wer Christ geworden ist, sagt Paulus, kann mitleidig auf den ganzen Kaiserpalast hinuntergucken. Christ sein ist das Höchste. Herrlich. Und noch ein Zitat, ein letztes. Von Randy Alcorn, Der Himmel, was uns dort wirklich erwartet. Da gibt es ein wunderbares Buch. Im Himmel werden die Grenzen zwischen erlösten Menschen und Gott für immer aufgehoben sein. Wenn wir in Gottes Augen schauen, sehen wir, wonach wir uns immer gesehnt haben. Die Person, die uns zu ihrer Freude geschaffen hat. Wenn wir Gott sehen, ist es, als würden wir alles andere zum ersten Mal sehen. Darum wird im Himmel so viel gelobt. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber man ist ja auch irgendwie aufrichtig zu sich selbst und dann liest man die Stellen in der Offenbarung zum Beispiel und sie loben ihn, was weiß ich, Tag und Nacht von Ewigkeit zu Ewigkeit so in dieser Richtung. Und dann habe ich gedacht, puh, das ist aber auch eine Arbeit, du. Ja? Halleluja, Halleluja, Hosianna, Hosianna. Und immer so. Aber wenn man dann mal hineinblickt, dann merkt man, das ist kein Muss. Ja, du bist jetzt dazu abgestellt, immer zu loben. Dann würde Gott ja gar nicht gelobt. Wäre ein Krampf. Das ist ein inneres Bedürfnis. Können Sie sich vielleicht an die ein oder andere Situation in Ihrem Leben erinnern, in dem Sie unglaublich glücklich waren? Vielleicht die Hochzeit. Oder irgendein tolles anderes Ereignis, Abschluss vom Studium oder so. Da waren Sie unheimlich glücklich, da konnte man gar nicht traurig sein, da muss man, oh, ist das schön. Und ich glaube, das ist es, was die Ewigkeit ausmacht. Und da reicht nicht mal die Ewigkeit aus. Und ich denke, der glücklichste Moment unseres Lebens hier auf dieser Erde ist nur ein Nadelpunkt von dem, wo der ist, der alles erschaffen hat. Auch das Glück, auch die Freude, vor allem die Liebe. Ich möchte Schluss machen, aber einen letzten Satz möchte ich abschließend noch sagen. Bist du schon nach Hause gekommen? Darum geht's. Vielleicht hast du noch keine Beziehung zu Jesus. Bist du vielleicht erweckt? Komm nach Hause. Und wenn du weg bist, als Christ Abstand genommen hast, unsicher bist, komm nach Hause wieder. Wenn du Liebe verloren hast, komm nach Hause. Lauf nicht weg. Es bringt nichts. Amen. Ich darf noch beten. Ja, liebevoller Vater, wir danken dir für die kostbaren geistlichen Segnungen durch deinen Sohn Jesus Christus, die unfassbaren Offenbarungen in deinem Wort, was uns Jesus gebracht hat, sein Kommen, sein Sterben am Kreuz, unserer Sünde willen, seiner Auferstehung, unserer Gerechtigkeit willen, seine Himmelfahrt, dass wir seine Brüder geworden sind, dass du unser lieber Vater bist, dass du immer da bist, wo wir sind, dass du dich immer um uns kümmerst. Wir danken dir dafür, Herr, und ja, wir wollen es immer wieder wahrmachen, Herr, immer wieder zurückkommen, immer wieder einen Neuanfang wagen und vertrauen und glauben an deine Treue und an deine unermessliche Liebe. Amen.